In der heutigen Episode sprechen Dr. Martin Baxmann und ich über die größten Fehler, die wir gemacht haben. Martin startet, ich folge und ja, ich hoffe, ihr könnt da so ein paar Dinge für euch mitnehmen. Viel Spaß beim Reinhören.
Hallo liebe Leute, heute freue ich mich wieder ganz besonders Gast zu sein bei Opti Health Consulting, bei dem Christian Henrici, der einen tollen Podcast Küste und Kiez macht, schon seit vielen, vielen Monaten und Jahren erfolgreich ist im Bereich Podcast. Und wir haben uns zusammengetan für einige Folgen, um dort spannende Themen aus dem Bereich Management, Marketing, Leadership, Führungsstruktur und so weiter, alles, was uns einfällt in unseren Gesprächen, einmal mit euch zu teilen. Und da kommt heute wieder die nächste Folge dazu. Also ich freue mich, dass du dabei bist. Und jetzt hörst du gerne an und sei dabei.
You're listening to Dr. Baxmann's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxmann is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxmann's Lean Orthodontics.
Sprechen wir über deine größten Fehler und über meine größten Fehler. Ich freue mich drauf, aber sei erstmal herzlich willkommen.
Hallo lieber Christian, schön, dass ich dabei sein kann wieder und hallo euch auch, da wo ihr auch immer ihr zuhört.
Martin, du bist ja mein Gast und deswegen überlasse ich dir gerne den Vortritt. Hast du überhaupt schon mal Fehler gemacht und wenn ja, welche? Und wenn du welche gemacht hast, benenne mir mal die, sagen wir mal, die drei größten, wo du sagen würdest, ich habe eine Zeitmaschine und könnte es ändern, würdest du es ändern, beziehungsweise das sind ja meistens die besten Tipps für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer.
Natürlich habe ich Fehler gemacht, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Diese Fehler sind genau das Entscheidende, die mich viel mehr geprägt haben als vieles andere. Das kann ich schon mal auf jeden Fall sagen. Ob die Fehler, die ich gleich nachher benennen werde, für dich die allerspannendsten sein werden, das musst du selber entscheiden.
Okay.
Das ist was anderes. Aber ich würde das Ganze nochmal von einer ganz anderen Seite einmal aufziehen, um dich da mal ein bisschen zu überraschen, Christian. Denn die Frage ist überhaupt, wie beurteilen wir überhaupt, ob es ein Fehler ist? Und du hast in der letzten Folge hast du einmal den lieben Herrn Kahnemann zitiert. Den würde ich quasi jetzt auch einmal mit reinnehmen und die vielleicht manchen von euch auch bekannte Schriftstellerin und Wissenschaftlerin und ehemalige Poker-Weltmeisterin Annie Duke, die über ein, sag ich mal, sehr bahnbrechende Ideen im Bereich der Entscheidungstheorie hat. Und da gibt's ein ganz, ganz wichtiges Element, was mich in den letzten Jahren immer mehr geprägt hat, nämlich, dass wir sehr leicht dahin gehen, wenn wir etwas als falsches Ergebnis ansehen, daraus schließen, dass ein falscher Entscheidungsprozess oder Fehler bei der Entscheidung dazu geführt haben. Das sagen wir sagen also nicht einfach, boah, das Ergebnis war aber Mist, sondern wir sagen in der Regel, da habe ich aber eine schlechte Entscheidung getroffen. Und das ist tatsächlich unter Umständen ein ganz großes Problem, was uns verunsichert für die Zukunft. Und was habe ich für mich gemacht? Ich habe meine Entscheidungsprozesse immer mehr auch, wie alles andere in dem, was ich tue, standardisiert, sodass ich davon ausgehen kann, dass die Entscheidungsprozesse, die ich durchführe, an sich erstmal Sinn machen und vernünftig sind. Was allerdings nicht heißt, dass da jedes Mal ein gutes Ergebnis bei rauskommt, aber womit ich schon mal eliminieren kann, dass der Entscheidungsprozess selber schlecht ist und ich einen riesen Fehler gemacht habe. Ich muss dann vielleicht hingehen und schauen, welche Informationen habe ich vielleicht nicht berücksichtigt oder welche anderen Faktoren haben noch reingespielt. Das einfach mal so als komplett, sag ich mal, kontraintuitiver Gedanke einmal zu dem klassischen, ich entscheide mal eben was, einmal in den Raum geworfen. Und ja, klar habe ich Entscheidungen getroffen, die, sag ich mal, wo die Entscheidungen schlecht waren und aber auch gute Entscheidungen getroffen, wo die Ergebnisse schlecht waren. Ich fange mal mit dem letzten ganz kurz an, ohne so sehr in die Tiefe zu gehen. Wir haben unsere vierte Praxis, haben wir geplant mit einem Partner, der sich dort selbstständig machen sollte. Und wir haben das wirklich super detailliert geplant, bis ins Kleinste. Und dann hat er seine Praxis eröffnet in unserem Konzept zusammen. Und dann kam Corona. Das war für eine Neugründung ein richtig, richtig ungünstiger Zeitpunkt. Denn die Vermieter und die Darlehensgeber und so weiter, die haben nicht gesagt, ach komm, ist ja jetzt gerade eine Krise und da kommt ja natürlich jetzt auch kaum ein Patient zu dir in die Praxis, ne? wir stunden mal alles und zahl uns mal in 2 Jahren oder so. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Das heißt, da muss man sagen, boah, war das ein Fehler, das zu machen, ja oder nein? Sag ich mal, das Ergebnis hat definitiv nicht gepasst, obwohl der Entscheidungsprozess eigentlich okay war. Und solche Dinge passieren. Und mittlerweile ist dieser Standort jetzt einer unserer Top-Standorte, ein super Profit-Center. Aber es hat einiges mehr an Energie und Durchhaltevermögen gebraucht als vorher. Hat aber auch geholfen, diese neue Art zu denken quasi zu entwickeln. Das ist das eine. Dann einer meiner allergrößten Fehler, den hatte ich schon mal an anderer Stelle genannt. Ich habe die erste Praxis gegründet. Und ich habe gesagt, ich will sofort QM, das finde ich wichtig, finde ich super. Das war Anfang der 2000er, da war das noch gar nicht so bekannt. Und ich will auch sofort eine DIN ISO 9001 Zertifizierung beim TÜV mit allem, was dazugehört. Ich will gleich richtig ganz groß rausgehen und die Latte richtig hochlegen. Weil ich leider überhaupt keine Ahnung von der DIN ISO damals hatte in dem Bereich, habe ich mir eine Firma gesucht, die gesagt hat, komm, wir machen das für Sie, wir schreiben Ihr Handbuch und alles super, ne? In 2 Wochen bist du fertig und kannst zertifiziert werden. Das war nicht nur ein schlechtes Ergebnis, sondern das war auch eine schlechte Entscheidung. Das muss man ganz klar sagen. Das war der größte Mist, den ich jemals gemacht habe. Und ich habe an einer Stelle gesagt, die haben fast 10 Jahre gebraucht, um das quasi wieder abzuwickeln, um wirklich, sage ich mal, eine Struktur, ein Handbuch zu haben, was wirklich richtig, richtig, richtig gut funktioniert und dem tatsächlichen Leben entspricht. Das war also wirklich vollkommener Blödsinn. Und sowas würde ich auch garantiert nie wieder in der Form machen. Willst du jetzt einmal einen nachlegen oder wie machen wir das am besten, Christian?
Ja, das können wir gern machen, denn die Fehler, die prägen einen, das hast du ja gesagt, man lernt ja schließlich aus Fehlern und manchmal sind die Fehler sehr teuer und manchmal sind sie vermeidbar. Und ich finde deine Unterscheidung sehr klug, dass du sagst, nicht immer ist ein negatives Outcome oder ein schlechtes Ergebnis eine fehlerbehaftete Entscheidung zuvor gesetzt. Ne? Das heißt, das muss man ja auch nochmal differenzieren. Bei mir kann ich relativ klar sagen, dass die Fehler gekommen sind aufgrund zu wenig Bildung. Einer der großen Fehler, die ich gemacht habe, ist, mich viel zu spät für die Selbstständigkeit entschlossen. Ich hätte es leicht 5, 8 Jahre vormachen sollen, war zu träge, zu müde, nicht energiereich genug oder zu doof, dass ich es nicht alles überschauen konnte. Und das würde ich im Nachhinein immer versuchen, anders zu machen. Das war keine gute Entscheidung, weil ich nicht die Tiefe der Erkenntnis hatte, dass es sehr klug wäre, es noch früher zu machen. Der zweite Punkt ist die finanzielle Bildung. Obwohl ich Betriebswirtschaft studiert und in der Bank gelernt habe, würde ich sagen, dass die finanzielle Bildung bei mir da immer noch nicht gut war, nicht gut genug. Und eigentlich müsste man von außen betrachtet sagen, ey, das ist doch wirklich eine umfangreiche Ausbildung. 3 Jahre Bank, 4 Jahre, 4,5 Jahre Studium. Aber ich würde sagen, nein, da fehlte eine ganze Reihe. Denn sowohl in der Schule als auch in der Bank, als auch im betriebswirtschaftlichen Studium, wurde so die wirkliche finanzielle Bildung, finanzielle Schlauheit immer nur so partiell behandelt. Man konnte zwar Zinseszinsrechnung machen, man konnte alle möglichen von Unternehmensbewertungen machen, man konnte sozusagen jedes einzelne Element konnte man machen. Aber die Schlauheit, wie man sein Geld benutzt, das wurde eigentlich in beiden Bereichen nicht richtig gezeigt. Und ich sehe es in meiner Tätigkeit als Berater für Zahnärzte, dass die finanzielle Bildung häufig sogar über den Praxisabgabeprozess im Alter nie da war. Ja, und das ist bitter. Es gibt Umfragen, es gibt Erhebungen, dass von sich selber Leute in der EU insbesondere, aber auch in Deutschland, so sagen so 70% der Leute, dass sie keine ausreichende finanzielle Bildung haben. Und ich würde sagen, eigentlich sind es eher 90 oder mehr. Denn man kann mit kleinen Dingen sehr, sehr viel bewegen, sehr, sehr viel vom Zinseszinseffekt über sein Leben partizipieren. Zum Beispiel reicht deine vollständige gesundheitliche Versorgung ab 65. Es reicht dafür aus, zu seiner Geburt einen Betrag von 7.000 Euro, also nur, dass man sich die Ausmaße anschaut, einmal anzulegen. Und dann wäre alles, was du so als ab 60 hast und hast sogar noch Geld über, egal wie viel Herzklappen, wie viel künstliche Hüften, egal was passiert im Leben, du bist da komplett ausgesorgt. Du kannst dich sogar damit ernähren. Ne? Das heißt, es sind manchmal nur so ganz kleine Beträge, die notwendig wären, um, was heißt ganz klein, ich möchte es nicht verniedlichen, das ist für jemanden, der geboren wird oder für die Eltern sind 7.000 Euro viel Geld, aber dann mach es mit 2.000 Euro oder 1.000 Euro, ja, dann fang mit noch einer kleineren Summe an. Aber das sind die Dinge, die man nicht weiß und davon gibt es eine ganze Reihe. Und diese beiden Fehler, die waren nicht nur teuer, aber teuer kann man ja bezahlen, aber haben Lebenszeit gekostet und sehr, sehr viele Nerven. Wusstest du beispielsweise, dass 95% der Verträge, die während des Studiums, so an Versicherungsverträgen, ne, du kennst das ja selber im Studium, irgendjemand kommt her im Grund- oder Hauptstudium, stellt eine Kiste Bier in die Mitte, erzählt dir irgendwelche von irgendwelchen Versicherungen oder kostenlosen Girokonten oder dies und das und du schließt es ab. 95% dieser Verträge sind ungefähr 5 Jahre nach dem Studium wieder aufgelöst. Ja.
Okay,
krass. Die Uni Witten hatte, das fand ich eigentlich sehr, sehr interessant, der Professor Zimmer von der Uni Witten, der hatte mich da mal gebeten, und das mache ich auch seitdem, dass man im dritten Semester einen Kurs über finanzielle Bildung gibt. Ja, das heißt, bevor die großen Banken oder Versicherungsstrukturvertriebe da irgendwie an die Uni rangehen und da irgendetwas da verkaufen. Also das sind so die zwei Sachen, die ich glaube, wo man, wo auch andere möglicherweise viel von mitnehmen können, sich ganz, ganz, ganz frühzeitig mit dem Thema Selbstständigkeit zu beschäftigen, aber insbesondere, ob man selbstständig oder angestellt ist, mit dem Thema finanzielle Bildung. Und nebenher habe ich noch ein paar kleinere Fehler gemacht. Ein Fehler ist, dass ich denke, dass man so eine Art Küchenkabinett braucht, um ein ehrliches Feedback zu bekommen. Du brauchst Vertraute um dich herum, Freunde, Familie, Frau, Mann, Partner, Freunde, die dir ein ehrliches Feedback zu dir selber geben. Ja? Und nicht eine Jill Biden, die dir sagt, das hast du gut gemacht. Ne? Wo ein ganzes Land über dich lacht. Ja? Das heißt, du brauchst wirklich jemanden, der, also Jill, Frau von Joe Biden, also du brauchst jemanden, der es ehrlich mit dir meint und dir ein Feedback gibt. Gleichzeitig ist es ein Fehler, aus meiner Sicht im Nachhinein betrachtet, zu viele Leute aus der Familie und aus der nahen befreundeten Kreis zu konsultieren für fachliche Dinge oder da eine Abkürzung drüber sich zu erhoffen. Das heißt, jemand, der dir den Umbau dann ein bisschen günstiger macht, weil er dann vorne die Pflastersteine legt. Oder das ist jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wo es noch am wenigsten kaputt geht. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man auf Leute zurückgreift, die man selber kennt, denen einen Vertrauensvorschuss gibt und damit schwerwiegende Fehler macht. Ein Beispiel dazu ist klassischerweise der Steuerberater. Man nimmt den Steuerberater vielleicht von seinem Vater oder von seiner Mutter, den man schon kannte, für seine Zahnarztpraxis. Das geht meistens ganz gehörig schief. Man nimmt für eine Praxisgründung, man nimmt einen Juristen, der mit dem Bruder studiert hat, mit der Schwester studiert hat, der Freund des Freundes, der Ex-Freund, der Freund und so weiter. Und die machen dann einem die Praxisverträge, aber sind nicht spezialisiert in diesem Bereich. Überall, wo man Leute nimmt, die nicht spezialisiert sind in einer Form und einem dann trotzdem in dieser Spezialisierungsform sich reinlesen und einem helfen, da habe ich mehr Unfug gesehen als Nutzen. Und da habe ich mehr kaputt gehen sehen und mehr nachher Kosten gesehen, als das, was es gebracht hat. Insofern ist da mein Tipp, und ich selber habe das auch oft gemacht, insofern ist das auch ein großer Fehler, also kein Riesenfehler, aber es ist ein größerer Fehler gewesen, dass ich mich zu sehr dann darauf verlassen habe. Und bei mir fing dieser große Fehler zum Beispiel an, dass ich auch, als ich noch gar keine Ahnung von Zahnmedizin hatte, und da fühlt sich vielleicht auch jeder Zahnarzt oder Zahnmediziner, Zahnmedizinerin hier abgeholt. Bei mir fing es damit an, dass ich zum Zahnarzt gegangen bin, wo meine Eltern hingegangen sind, schon als Kind. Da ist es ja noch üblich. Aber ich habe es überhaupt nicht hinterfragt seinerzeit, als ich noch keine Ahnung hatte. Und das Ergebnis ist, ich habe so viele Probleme mir über die nächsten Jahre da im Mund gebaut, die dann nach und nach und nach wieder repariert werden mussten. Diese Gesundheitsschicht, die ist gruselig, ja, die ich da mitgemacht habe. Und da kenne ich viel. Ich hätte mit dem Wissen, was ich jetzt habe, oder eigentlich auch mit sehr viel geringerem Wissen, hätte ich da überhaupt nicht mehr hingehen können. Er war möglicherweise ein guter Handwerker für meine Eltern, aber für mich war das überhaupt absolut nicht mal State of Art und so, wie man es hätte machen sollen. So, und so wie man zum Beispiel wie ich den Zahnarzt von meinen Eltern geerbt hat, so erben dann junge Gründerinnen und Gründer den Steuerberater oder den Juristen von ihren Eltern oder aus ihrem Bekanntenkreis, und das geht meist nicht gut. Auch jetzt in der Summer School, die diese Woche läuft, wo wir sprechen, da habe ich wieder fortgeschrittene Gründung, und wo mir dann auch neulich jetzt vom Praxisvertrag erzählt wurde, der war sprichwörtlich gruselig gemacht. Gruselig, ja, also wirklich, wo man sagt, okay, wenn da irgendwer mal was dazwischen kommt oder wenn mal irgendwie ein Dominosteinchen da mal kippt, dann, das ist wirklich so schlecht gemacht, aber das war der Freund, der den Vertrag gemacht hat, ne, und der ist halt juristisch geprägt oder und so weiter und so fort. Und das sind immer so, das sind so zwei größere Fehler von mir und einen kleineren, wo ich immer hoffe, wenn ich dir erzähle, dass die Leute sich da ein bisschen was von mitnehmen.
Ist total der Klassiker, was du da gerade benennst. Und ich mache es jetzt auch kurz, aber das ist tatsächlich auch ein Learning. Ich würde es noch ein bisschen breiter machen, was ich für mich tatsächlich auch gehabt habe. Ich bin tatsächlich auch immer mit viel Enthusiasmus und Motivation in Projekte hineingegangen, was oft dazu geführt hat, dass ich ein viel zu großes Vertrauen in das bestehende Umfeld gehabt habe, was so manches Projekt komplett zerstört hat an der letzten Seite, und aber auch über die Jahre bei mir über einen bestimmten Zeitraum zu einer Form von Zynismus geführt hat, die mir selber auch nicht mehr gefallen hat. Da bin ich dann tatsächlich auch erst, sag ich mal, mit entsprechenden Coachings dann wieder rausgekommen, dass man einfach die Freude und den Spaß an den Dingen und an den Projekten und aber auch an den Menschen wirklich behält, aber vielleicht nicht ganz so blauäugig an die Sachen rangeht, sondern mit ein bisschen mehr Klarheit. Ist so ein bisschen ähnlich wie der Einfolge, wo wir gesagt haben, die Zahnärztin, da die eine sagt immer, oh, ich bin immer zu nett für klare Anweisungen. Und das ging immer so lange, bis sie dann wirklich in Konflikt und in Streit gekommen ist mit Mitarbeitern, weil sie gesagt hat, jetzt lasst mich zur Hölle einfach in Ruhe, ich kann nicht mehr. Statt einfach von vornherein und so. Etwas anders ist es mir halt auch gegangen, dass ich gesagt hatte, hey, wir wollen doch alle nur das Beste für unsere Patienten, wir wollen doch alle nur unsere Fachrichtung voranbringen, komm, ich habe ein paar Ideen, lass uns das mal so machen, und hinterher macht irgendjemand anders genauso oder du wirst abgebürstet oder abgestraft oder öffentlich bloßgestellt oder irgendwas, und dann am Ende denkst du, boah, das kann es ja nicht sein, ziehe ich mich jetzt zurück, und das ist noch viel falscher als das andere. Insofern da möchte ich auch dann quasi alle ermutigen, das ist wirklich hilfreich. Sucht euch dann Menschen, so wie du sagtest, vielleicht mal einfach mal nicht aus dem Umfeld direkt, sondern mit Leuten, die es auch schon mal erlebt haben oder die sich damit auskennen, die Tools haben und die dich einfach wieder auf die Spur bringen. Und das kann sehr, sehr, sehr schön sein.
Ja, 100% richtig. Also ich hatte immer einen Mentor, eigentlich mein ganzes Leben lang. Das hat mir sehr geholfen. Sehr, sehr gebildeter Mann, hochgebildeter Mann, Kosmopolit, hat über 30 Jahre im Ausland gelebt, in Japan, USA und so weiter, überall immer über 10 Jahre. Da habe ich immer sehr viel lernen können. Da wurden mir immer Bücher gereicht für die jeweilige Situation. Der hatte auch keine Kinder. Er und seine Frau sind kinderlos. Und das war wirklich, der hat sich dann auch immer Zeit genommen. Und ich glaube, man braucht vielleicht nicht immer einen Mentor, aber man braucht vielleicht jemanden, mit dem man mal eine Tasse Kaffee trinken kann, der einen in diesen Sachen helfen kann. Und mir hat es krass geholfen. Und durch den habe ich bestimmt 100 Fehler verhindert und habe 100 Mal richtigere Sachen gemacht. Aber dennoch, man kriegt nicht alles daraus. Und die wesentlichen Sachen habe ich ja auch nochmal hier dargestellt. Du hast deine wesentlichen dargestellt. Das mit QM hattest du ja auch schon mal gesagt, dass es QM muss aus sich heraus entstehen. Man kann sich zwar Hilfen holen, man kann sich da auch Know-how reinholen. Wie kann man das lösen zum Beispiel? Ne? Wie kann man diesen Prozess lösen? Da gibt es da eine Vorlage und da passen wir auf uns an. Aber dass man das sagt, okay, Haufe Buch 2,49 Euro in den Schrank stellen, so sinngemäß nur viel teurer, ne? Wie du es gemacht hast, das macht auch keinen Sinn. In dem Sinne, Ich glaube, Martin, wir haben genug hier gedroppt und ich würde dir erstmal danken für deine Offenheit und hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit unseren Fehlern was anfangen können und da vielleicht den einen oder anderen für sich mitnehmen können, um selber sich in diesem Bereich so ein bisschen abzusichern. Insofern, Martin, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank auch und euch zu Hause viele lehrreiche Fehler oder einfach nur einen schönen Tag ohne. Bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Schau auch gerne mal rein oder hör rein in den Podcast Küste und Kiez von Christian Henrici. Aber natürlich freue ich mich, wenn du mir weiter treu bleibst hier beim Lean Orthodontic Podcast, den Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 und am besten auch einfach mal wieder einen Daumen hoch hinterlässt, einfach einen Kommentar auch mal schreibst oder auch dich bei mir persönlich meldest, wenn du ein bestimmtes Wunschthema hast, Fragen hast oder du vielleicht irgendwas nicht so ganz gut fandest, wo du sagst, Mensch, kann man das nicht nochmal ein bisschen genauer anschauen oder ein bisschen vertiefen oder ich habe da vielleicht auch eine ganz andere Meinung oder so, melde dich doch einfach, sag Bescheid.
You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too. We hope you've gotten some useful and practical information from this podcast. Make sure to like, rate, and review, and tell a friend or two. In the meantime, you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com. We'll see you next time on Dr. Baxman's Lean Orthodontics.